Doppelspitze, ein Podcast des Staatsanzeigers.
So, willkommen im Podcast Doppelspitze des Staatsanzeigers. Mein Gast ist heute Kai Burmeister. Er ist Landesvorsitzender des DGB Baden-Württemberg. Herzlich willkommen, Herr Burmeister.
Guten Tag, Herr Lea. Ich freue mich, dabei zu sein.
Ja, der DGB ist eine riesige, große, starke Gewerkschaft in Baden-Württemberg. 750.000 Gewerkschaftsmitglieder haben Sie. Wie kann man sich denn Ihren beruflichen Alltag so vorstellen?
Der ist total vielfältig. Mal versuche ich in der Politik die Arbeitnehmerinneninteressen zu verdeutlichen. Oft bin ich in Betrieben, unterhalte mich mit Betriebsräten über deren Arbeitsplatzsorgen, über deren Wünsche an die Politik. Ich versuche da immer eine Übersetzungsarbeit zu machen. Mal diskutiere ich mit der DGB-Jugend darum, wie es mit Ausbildungsplätzen und dem Studium weitergeht. Der Alltag ist so vielfältig wie die Arbeitswelt in Baden-Württemberg.
Haben Sie das Gefühl, dass Sie einen guten Zugang zur Landesregierung haben?
Vor der Wahl bemühen sich die Parteien manchmal mehr um einen. Das ist vielleicht auch ganz normal. Auf der anderen Seite sind wir nicht verlegen, unsere Forderungen auch zu verdeutlichen. Und wir haben sowohl öffentliche als auch gute Hintergrundgespräche mit allen Teilen der Landespolitik. Außer natürlich mit den Rechtsradikalen, mit denen reden wir ganz bewusst nicht.
Der Podcast wird gesponsert vom Sparkassenverband Baden-Württemberg, dem Wirtschaftsfachverband der 50 Sparkassen und ihrer Verbundunternehmen im Land. Als Arbeitgeber ist er das Haus der Möglichkeiten, denn wer dort arbeitet, hat viel Raum, um die eigene Expertise auf sicherem Fundament einzubringen. Haben Sie schon einmal über eine Karriere in der Wirtschaftsprüfung der Sparkassen nachgedacht? Diese und andere verantwortungsvolle Tätigkeiten finden Sie unter www.sv-bw.de/karriere.
Ich würde gern auf Sie persönlich nochmal eingehen. Sie sind 1976 in Lübeck geboren. Vermissen Sie Lübecker Marzipan?
Das ist natürlich ziemlich lecker, auf der anderen Seite nicht so gut für die Figur. Da schaffe ich dann den Ausgleich, wenn ich in Lübeck bin, dass ich das esse und hier versuche, das eher beiseite zu lassen.
Aber Sie sind heute mit dem Fahrrad angereist, nicht mit einer Limousine, mit Chauffeur, sondern tatsächlich mit dem Fahrrad. Finde ich beachtlich, respektabel. Warum machen Sie das?
In Stuttgart bin ich mit dem E-Bike, so viel will ich sagen. Nur mit Muskelkraft bin ich dann nicht unterwegs. Es ist sehr komfortabel, sehr schnell. Du findest direkt hier vor der Tür des Staatsanzeigers deinen Parkplatz. Das sind alles Vorteile, die das E-Bike hat. Eine tolle Form der Mobilität für Städte.
Ja. Und der DGB ist gar nicht so weit weg vom Staatsanzeiger. Fast fußläufig, aber mit dem Fahrrad geht es noch schneller. Sie haben recht. Ja, Sie haben eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten gemacht und danach haben Sie in Hamburg Volkswirtschaftslehre studiert und noch einen Master in European Studies obendrauf gesetzt. Jetzt hat der Ministerpräsident Cem Özdemir kürzlich den Boris Palmer zu seinem obersten Bürokratieabbauer gemacht. Hätte er nicht auch Sie berufen können mit Ihrer Ausbildung?
Von der Ausbildung in der öffentlichen Verwaltung Anfang der 90er Jahre vielleicht schon. Da waren die Büros der Hansestadt Lübeck sicher auch noch andere als heute. Vielleicht sind die Probleme die gleichen. Ich finde aber meinen Job als Gewerkschaftsvorsitzender oder als Vorsitzender des DGB in Baden-Württemberg so wunderbar, für Arbeitnehmerinneninteressen eintreten zu können, dass ich da gar keine Zeit für gehabt hätte. Ich habe ja auch noch Freizeit und Familie. Das nach oben drauf wäre mir zu viel gewesen.
Die neue Landesregierung unter Ministerpräsident Özdemir ist ja seit dem 13. Mai im Amt. Können Sie schon sagen, erfüllt diese neue Regierung Ihre Erwartungen?
Das kann sie ja noch gar nicht, weil die Aufgaben ja so gewaltige sind. Wir haben in der Industrie einen richtig gewaltigen Druck auf Arbeitsplätze. Wir sind mit Standortverlagerungen zu tun. In den Kommunen droht der Rotstift, gute Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten unter Druck zu stellen. Kommunale Leistungen stehen unter Druck. Da wäre meine Erwartung gar nicht, dass die Landesregierung das jetzt im Juli schon gelöst hat. Ich glaube, zwei Punkte sind wichtig. Zum einen sagt die Landesregierung, wir müssen uns um Arbeitsplätze kümmern, um Wirtschaftswachstum. Das finde ich eine richtige Zielstellung. Das alleine nur über Bürokratieabbau erreichen zu können, da bin ich skeptisch. Nicht, weil ich glaube, dass Formulare, Akten und Papierkilometer eine Errungenschaft sind, sondern weil ich glaube, die Debatte ist verkürzt. Wir müssen auch darüber reden, wo Baden-Württemberg investieren kann in Menschen, in Infrastruktur. Und dieser investive Teil, der fehlt mir noch bei der Landesregierung. Da hoffe ich mir mehr Taten, mehr Investitionen tatsächlich in Zukunft von Wirtschaft, Arbeitsplätzen und dem bedrohten Cluster, in dem wir zweifelsohne leben.
Die Landesregierung hat ja die Idee Wirtschaft first ausgerufen. Das ist ja auch neu für eine Landesregierung, würde ich mal sagen. Glauben Sie, dass da ein Mentalitätswandel auch stattfinden muss, also in der Politik, aber auch in unserer Gesellschaft, zu der Frage hin, mit was wollen wir uns unser Leben, unseren Wohlstand erhalten, von was wollen wir leben künftig?
Zweifelsohne steht die Industrie, die uns lange Jahre in Baden-Württemberg gute Tage beschert hat, gewaltig unter Druck. Das hängt nicht damit zusammen, dass die Beschäftigten faul geworden sind, sondern das hängt mit ein paar globalen Rahmenveränderungen zusammen. Stichwort China, Stichwort USA, Zölle. Und bringt das Exportmodell unter Druck. Wenn wir jetzt darüber reden, wie es weitergehen kann, ist ein Punkt sehr wichtig, nämlich, dass wir Industrieland mit vielen gut bezahlten tariflichen Arbeitsplätzen bleiben wollen. Ich finde, da ist auch gar kein Gegensatz zwischen Dienstleistung und Industrie. Ich glaube, beides gehört gut zusammen. Beschäftigte in der Industrie sind angewiesen auf gute Krankenhäuser. Da herrscht heute Personalnot und Arbeitsüberlastung. Und ich glaube, wir müssen darüber sprechen, wie Baden-Württemberg ein Land sein kann mit guten Arbeitsplätzen im Dienstleistungsbereich, in der Industrie. Und da brauchen wir sozusagen alle eine gemeinsame Mentalität, dass wir ein Land mit guten Arbeitsplätzen bleiben wollen. Die Krise auf den Rücken der Beschäftigten abzuladen, der Zungenschlag, den finde ich oft im Moment noch zu ausgeprägt.
Sie sind ja Volkswirtschaft. Dementsprechend sind Sie ja eigentlich Spezialist für denjenigen, der die Stellschrauben stellt für ein Wirtschaftswachstum. Wo würden Sie denn die Stellschrauben sehen? Also Sie haben gerade gesagt, der Export leidet jetzt unter diesem Druck aus den USA und China. Das Exportmodell steht unter Druck. Aber es gibt ja auch Stellschrauben, die intern zu stellen sind. Und die externen können wir ja nicht. Wir können ja nicht den Herrn Trump anrufen und sagen, mach mal deine Zölle wieder runter. Das wird schwierig. Aber die internen Stellschrauben, also in der Politik hier in unserem Land, die kann man ja auch stellen. Also der BDI-Chef, der Chef des Bundesverbands der deutschen Industrie, der Peter Leidinger, hat kürzlich ja gesagt, die Kosten sind zu hoch. Und er hat verschiedene Kosten genannt, also Energiekosten, Arbeitslohn, Nebenkosten. Sind das Stellschrauben, wo man tatsächlich jetzt ran müsste?
Richtig ist, unser Wirtschaftsmodell steht unter Druck, das hatte ich eben gesagt. Und ich will jetzt auch nicht den Export gänzlich abschreiben. Wir können nach Europa exportieren, wir können nach Lateinamerika exportieren, vielleicht nicht mehr so viel in die USA und sicherlich nicht mehr so viel, wie wir nach China exportiert haben. Die Party ist vorbei. Das müssen wir neu austarieren, was wir exportieren können. Und da ist die Frage, haben wir die richtigen Produkte? Wir haben es nicht verlernt, gute Autos, gute LKWs, gute Busse in Baden-Württemberg zu bauen. Unser Maschinenbau ist hervorragend. Wir haben Medizin, Technik, Pharmaindustrie, sodass ich gar nicht bange bin, dass wir was können. Und zweifelsohne stehen wir unter Druck, kostenseitig, aber auch hin und wieder technologisch. Stichwort, andere Länder sind bei der E-Mobilität weiter, die Energiewende geht stockend voran. Und wir müssen an vielen Stellen drehen. Was wir im Moment erleben und was mich besorgt, ist, dass die Arbeitgeber oft nicht die Zukunft im eigenen Land suchen. Dazu sind wir Gewerkschaften ausdrücklich bereit, dazu zu reden, wie Arbeitsplätze, wie Standorte zukunftsfest gemacht werden können. Ich erlebe im Moment ein eine Entwicklung, die da heißt, wir sind mit dem Standort Deutschland durch, wir machen Verlagerungen, wir kündigen Stellenabbau an, wir investieren nicht mehr im Land. Und dieser Investitionsstreik macht mir Sorgen und der Verlust von Arbeitsplätzen und die angedrohten Stellenabbaupläne besorgen viele Menschen in Baden-Württemberg.
Also der Autohersteller Mercedes hat ja gerade in Ungarn sein Werk erweitert und das sorgt natürlich für große Sorgen bei den Arbeitnehmern hierzulande. Wenn Mercedes bald sein größtes Werk nicht mehr hier in Stuttgart hat, sondern in Ungarn und vielleicht sein zweitgrößtes dann in China, in Peking. Jetzt haben in Rastatt und unter Türkheim gab es Demonstrationen und dann wurde skandiert, Ola raus, also der Konzernchef Ola Källenius wird verantwortlich gemacht für diese Politik des Stellenabbaus hier. Gleichzeitig verschärft Mercedes auch noch den Kurs gegenüber seinen eigenen Mitarbeitern. Also die Mitarbeiter sollen mehr arbeiten bei gleichem Lohn. Im Gespräch sind gerade 40 Stunden statt 35, glaube ich, soviel ich weiß. Wie sehen Sie diese Entwicklung? Mercedes will aus Kostengründen Arbeitsplätze verlagern, will gleichzeitig die eigenen Beschäftigten hierzulande, fordert sie auf, mehr zu arbeiten fürs gleiche Geld.
Viele Jahre waren die Profite bei Mercedes wie bei Porsche und vielen anderen Unternehmen gigantisch hoch. Das haben die Beschäftigten erwirtschaftet. Jetzt ist zweifelsohne ein Gewinneinbruch in vielen Unternehmen der Autoindustrie zu beobachten. Und jetzt sollen die Beschäftigten allein die Zeche zahlen. Das ist begeistert weder die Menschen noch den DGB-Vorsitzenden in Baden-Württemberg. Ich glaube auch nicht, dass das eine kluge Politik der Unternehmensvorstände ist, die Beschäftigten zum Gegner zu erklären und mit einer Herr-im-Hause-Mentalität zu sagen, jetzt alle aus dem Homeoffice zurück, ihr müsst länger arbeiten. Weil, wenn ich das richtig in der Autoindustrie verstanden habe, leiden die Unternehmen im Moment ja nicht unter vollen Auftragsbüchern, wo man sagen könnte, alle müssten mehr arbeiten, sondern das Problem ist ja eher eine Unterauslastung. Da würde die Forderung nach einer 40-Stunden-Woche eher die Beschäftigungsprobleme vergrößern. Arbeitslosigkeit wäre die Folge. Und von daher sind viele Beschäftigte bei Mercedes, aber auch bei vielen anderen Unternehmen zu Recht sauer und fragen, sind die Vorstände eigentlich in der Lage, uns gut in eine Zukunft zu führen. Da haben viele Menschen Zweifel dran und ich sehe das auch so, dass ich mir bei vielen Vorständen mir die Frage stelle, machen die eigentlich ihren Job, nämlich für zukunftsfähige Produkte zu sorgen. Da ist mir in den letzten Wochen und Monaten zu viel davon die Rede gewesen, die Beschäftigten sind zu krank, zu faul, zu teuer. Das hilft alles nicht weiter, dieser Sound. Wir brauchen einen Diskussion darüber, wie wir wirtschaftlich wieder wachsen können und nicht, dass Sozialabbau oder die Beschäftigten das Problem sind.
Wirtschaftsministerin Nicole Hofmeister-Kraut hat ja kürzlich zum Spitzengespräch geladen. Halten Sie den Weg jetzt für dringend notwendig, dass man sich, und zwar alle Beteiligten, an einen Tisch setzt, um einen Ausweg zu finden?
Den halte ich für ausdrücklich richtig, weil ich habe eben ja schon kritisiert, dass Unternehmen sich hier vom Acker machen und keine Verantwortung für den Standort zeigen. Ich finde es richtig, dass Politik im Land, im Bund und auch in Europa Hausaufgaben macht, dass die Unternehmen Hausaufgaben machen und dass wir Gewerkschaften unsere Hausaufgaben machen. Wir sind ähnlich wie die Politik darauf angewiesen, dass Produktion und Arbeitsplätze hier in Baden-Württemberg sind. Die Politik braucht das für die Steuern und die Beschäftigten wollen die Arbeitsplätze hier haben. Die Unternehmen spielen so ein bisschen mit ihrer Exit-Option und sagen, dann sind wir halt weg. Und ich glaube, die Antwort muss sein, diese Defizitdiskussion zu überwinden, was hier alles schlecht ist. Manche haben richtig Bock darauf, den Standort einfach nur schlecht zu reden. Ich möchte, dass wir darüber reden, ernsthaft, wie wir in Baden-Württemberg 2035 weiterhin wirtschaftlich stark sind mit vielen Arbeitsplätzen. Wir werden in der Industrie Veränderungen haben. Ich sehe aber auch Wachstumschancen, künstliche Intelligenz, neue Technologien. All das können wir hier machen. Die Menschen sind qualifiziert und dafür finde ich diesen Weg alle an einem Tisch, Politik, Unternehmen und Gewerkschaften, das Gebot der Stunde.
Mhm. Auf dem Unternehmertag hat ja der BDI-Chef Peter Leibinger Sie direkt angesprochen und hat die Erwartung an Sie gerichtet, dass auch die Gewerkschaften sich bewegen müssen. Er hat eigentlich gesagt, Zitat, damit ein tragfähiges Zukunftsbild in der Praxis entsteht, werden alle neu denken und über die Schatten ihrer Gewissheiten springen müssen. Er hat gesagt, alle neu denken, also auch die Industrie selbst, aber er hat sie ja auch persönlich, quasi auch persönlich angesprochen. Glauben Sie, dass es richtig ist, dass auch die Gewerkschaften, auch die Arbeitnehmer sich auf die neue Situation einstellen müssen und sich bewegen müssen?
Natürlich, weil die Welt hat sich ja in einem radikalen Maße geändert. Sie haben eben davon gesprochen, dass wir Trump nicht ändern können, aber wir sind ja mit den Auswirkungen betroffen und müssen mit den Auswirkungen leben. Deswegen sind wir Gewerkschaften natürlich dazu bereit, auch darüber zu sprechen, wie können wir gute Produkte haben, wie können wir Produktivität steigern. Die Produktivitätsentwicklung stagniert, das ist volkswirtschaftlich ein Problem und dazu sind wir bereit. Nun hat Herr Leibinger da ein paar Punkte aufgemacht, die Gewerkschaften angesprochen und hat gesagt, wir müssen alle aus Organisationslogiken ausbrechen. Das würde ich auch so sehen. Wir müssen so etwas hinbekommen wie einen neuen Kompromiss zwischen den Unternehmen, den Gewerkschaften und der Politik, weil was wir als Alternative erleben, eine Art neuer Klassenkampf von oben, wo Unternehmen verlagern und die Krise auf dem Rücken der Beschäftigten einseitig abladen wollen, das kann es nicht sein. Und da fand ich das kluge Worte, die der BDI-Chef beim Unternehmertag gewählt hat.
Mhm. Die Frage ist natürlich auch an Sie als Volkswirt gerichtet, brauchen wir so ein Gesamtpaket? Ich denke da jetzt mal an Gerhard Schröder, seine Agenda 2010. Also was ich damit meine, ist, dass man ein Bild entwickelt, wie wir vielleicht im Jahr 2030 oder 2035 leben und arbeiten wollen und mit diesem Bild in der Gesellschaft wirbt für einen Weg, der vielleicht steinig ist, aber wo sich alle bewegen müssen, aber alle man bringt alle auf ein gemeinsames Ziel auf den Weg. Würden Sie das unterstützen, so diese Denkweise?
Wir brauchen tatsächlich so eine Art Vision, wie wollen wir arbeiten und leben. Da würde mir jetzt als erstes nicht die Agenda 2010 einfallen, weil die war für viele Beschäftigte mit harten Einschnitten verbunden und hat das Land, glaube ich, eher gespalten als zusammengeführt. Aber der Gedanke, den Sie hatten, braucht es tatsächlich so etwas wie einen Weg, warum wir uns, anders anfangen, brauche so etwas wie ein Ziel. Das fehlt mir in vielen Diskussionen und mir fallen gewaltige Themen ein. Wir haben eine hohe Jugendarbeitslosigkeit. Jeder fünfte Jugendliche hat keinen berufsqualifizierenden Abschluss. Auf der anderen Seite reden wir über Fachkräftemangel. Wir haben eine Polarisierung zwischen Arm und Reich. Wir haben das Thema des Klimawandels mit heißer werdenden Städten. Wir haben eine gefährdete Demokratie. Wir haben eine soziale Polarisierung. Das heißt, es ist so etwas nötig wie ein neuer gesellschaftlicher Konsens. Das ist Aufgabe in erster Linie der politischen Parteien, das zu machen. Da hat man oft den Eindruck, die kümmern sich zu sehr um sich selbst. Aber wir Gewerkschaften als Teil der Arbeitswelt sind natürlich auch bereit und wollen unseren Teil dazu beitragen, dass dieses Land stabil bleibt, dass Menschen Perspektive, Zukunft haben und so etwas, dass es so etwas gibt wie einen begründeten Zukunftsoptimismus. Ja.
Ja. Also was wir eher sehen, aus meiner Sicht, sind ja einzelne kleine Stellschrauben, die man versucht zu bewegen. Ein Beispiel ist zum Beispiel das Arbeitszeitgesetz. Es gibt dieses gesamte Paket, dieses Zukunftspaket nicht. Dafür gibt es diese kleinen Stellschrauben. Da streitet man sich jetzt intensiv daran. Das Arbeitszeitgesetz sieht ja vor, laut Koalitionsvertrag der Bundesregierung, dass man nicht mehr einen starren 8-Stunden-Tag hat, sondern die Arbeitszeit eben viel flexibler gestalten kann. Das hat den Vorteil für die Betriebe eben, dass sie mit der Arbeitszeit flexibler umgehen können, ihre Mitarbeiter einteilen können, je nach Auftragslage. Wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, dass ich mache mal ein ganz banales Beispiel, ein Kellner, man weiß, vielleicht am Samstag ist mehr Betrieb, also darf der 10 Stunden arbeiten statt nur 8 und montags oder dienstags, wo eben weniger ist, kann er schon mit 6 Stunden nach Hause gehen. Das kann ja auch für die Beschäftigten vorteilhaft sein. Jetzt macht man eine Stellschraube auf, anstatt die Vision vorne anzustellen und streitet ewig drum. Ist das der Weg, den wir gehen sollten oder vielleicht doch nicht?
Der Weg muss immer sein, klar zu haben, wo will man hin. Und das Arbeitszeitgesetz ist ein typisches Beispiel davon, dass sich die Politik eine verrückte Debatte ausgedacht hat. Das Bild zeichnet, das ist alles furchtbar starr in unserer Arbeitswelt, was aber nichts mit der Realität in den Betrieben zu tun hat. Es ist ja bei Weitem nicht so, dass die Beschäftigten nur starr 8 Stunden am Tag von 8 bis 16 Uhr arbeiten. Unsere Arbeitswelt kennt die verschiedensten Arbeitssysteme, ob das Zweischichtsysteme sind, Dreischichtsysteme, Gleitzeitkonten, Vertrauensarbeitszeit, all das gibt es heute schon. Die Politik hat sich hier aufgemacht, ein Problem zu lösen, was es gar nicht gibt, sondern sie will einfach die schwächsten Beschäftigten, die ohne Betriebsrat sind, die ohne Tarifverträge, das ist leider jeder zweite Beschäftigte in Baden-Württemberg, denen will sie weniger Rechte einräumen. Deswegen sind wir an der Frage sehr hart, aber die Politik macht hier denkt sich hier ein Problem aus, weil zusammen mit Betriebsräten, zusammen mit Tarifverträgen ist unser Arbeitszeitgesetz total flexibel an den Interessen der Menschen, an den Interessen der Unternehmen ausgerichtet.
Also viel Streit hat sich ja auch entzündet an der Idee, die telefonische Krankschreibung abzuschaffen. Sind es Scheingefechte? Und wie wirkt es jetzt auf Arbeitnehmer, diese Debatte?
Viele Arbeitnehmer sehen sich so ein bisschen an den Pranger gestellt und sagen, mit was für einer Unterstellung arbeitet die Politik, nämlich dass ich krank feiere, dass ich blau mache. Da fühlt sich zu Recht die große Masse der Beschäftigten beleidigt. Und das ist mal wieder so etwas, wir reden auf der einen Seite über Bürokratieabbau, auf der anderen Seite wäre das ein neues, gewaltiges, bürokratisches Monster, wenn alle Beschäftigten zum Arzt gehen sollen am ersten Tag. Viele würden gar keinen Termin kriegen, das ist ja heute die Erfahrung, die Menschen machen, dass sie da überhaupt gar nicht durchkommen. Von daher arbeitet die Politik an diesem Punkt mit falschen Unterstellungen, die Menschen sind da zu Recht sauer.
Ja. Bei dieser telefonischen Krankschreibung ist ja das Bild, dass man denkt, die Menschen sind vielleicht faul und ungerechtfertigt krankgeschrieben. Auf der anderen Seite gibt es ja den Fakt, dass wir einen sehr hohen Krankenstand haben. Also wenn man diesen Krankenstand vergleicht international mit anderen Ländern, so heißt es immer, da gibt es ja Statistiken, wie erklären Sie sich denn, dass wir hier in unserem Land so einen hohen Krankenstand haben?
Das müssen wir uns die Arbeitsbedingungen anschauen. Ich glaube, die sind unterschiedlich, ob ich auf dem Bau arbeite und im Büro. Darüber müssen wir reden. Ich glaube aber, dass wir darüber viel zu wenig geredet haben. Die sind Belastungen auf der Arbeit. Warum können Menschen mit ihrer Arbeit nicht gesund in Rente kommen? Zu dieser Diskussion sind wir sehr bereit. Und das muss man, glaube ich, vom Betrieb zu Betrieb sich anschauen, muss man Maßnahmen für mehr Gesundheitsförderung machen, man muss Beschäftigte unterstützen. Der Vorschlag der Politik kam aber eher wieder aus der Beleidigungsecke.
Sie sind ja auch bei dem Thema Transformation ein Experte. Also meines Wissens war, sage ich mal, vor 10 Jahren schon klar durch Studien, dass durch die Transformation jetzt ganz speziell, wenn man den Antriebsstrang des Verbrenners eliminiert, dass absehbar war, dass wir in Baden-Württemberg besonders als Autoland 10.000 Arbeitsplätze verlieren. Jetzt hoffte man ja gleichzeitig, dass eben durch die E-Mobilität das aufgefangen werden könnte. Jetzt ist es Fakt im Moment nicht so. Deswegen würde ich fragen, ob wir uns da nicht übernommen haben mit dieser Idee der Transformation, den Verbrenner zu streichen und zu sagen, ab morgen machen wir jetzt auf E-Fahrzeuge.
Aus der Perspektive von vor 10 Jahren sind wir davon ausgegangen, dass natürlich rund um den Verbrennungsmotor Beschäftigungsabbau passiert, der E-Motor nicht so viel Beschäftigung braucht, auf der anderen Seite Aspekte wie Digitalisierung, Arbeitsplätze ins Plus bringen und wir davon ausgegangen sind, dass die Transformationsbilanz eine ausgeglichene sein könnte für Baden-Württemberg. Das ist jetzt nicht so die aktuelle Situation, weil natürlich die anderen Wettbewerber stärker gewachsen sind, als man das erwartet hatte. Aber zu Ihrer Frage zurück, hat man sich da übernommen? Man hat sie zumindest nicht ausreichend geschultert. In Unternehmen wie in der Politik, weil man auch zu zögerlich war. Der ein oder andere Autokonzern hatte auch sehr unterschiedliche.
Aber nehmen wir mal VW, da war man, glaube ich, meines Wissens nicht zögerlich mit Herbert Diess an der Spitze, an der Konzernspitze. Der hat ja die Electric-Only-Strategie gefahren. Er wollte VW zu einem E-Mobilitätskonzern machen. Und da hat man nicht gezögert. Und jetzt erlebt man, dass VW in einer Krise ist. Es sind Zehntausende Arbeitsplätze in Gefahr in Deutschland, zum Beispiel im Werk Neckarsulm. Da spricht man gerade intensiv darüber, wie man dort Arbeitsplätze abbaut. Also es gab die Electric-Only-Strategie tatsächlich. Also kann man tatsächlich sagen, dass die Automobilhersteller in Deutschland zu zaghaft diese Transformation angegangen sind?
Sie war, die Strategien in den unterschiedlichen Unternehmen, egal wie die Strategien hießen, waren in sich nicht konsistent und sind auch nicht erfolgreich umgesetzt worden. Nochmal, jetzt ist die Diskussion um Werkschließung da. Für uns ist klar, Audi in Neckarsulm muss erhalten bleiben. Da sind top qualifizierte Menschen, tolle Technologien. Und die Frage ist ja jetzt nicht im Rückspiegel, was hätte man vor 5 Jahren, vor 10 Jahren anders machen können, sondern nochmal kriegen wir so etwas wie einen neuen Konsens hin an den bestehenden Standorten der Automobilindustrie, weiterhin tolle Fahrzeuge zu haben. Und von daher, die Transformation ist uns ja auch von außen aufgedrückt, weil Markterfordernisse andere sind, in anderen Ländern auch diese Autos gefragt sind. Von daher würde ich immer den Blick nach vorne richten wollen und nicht so sehr in den Rückspiegel. Gleichwohl sind da Fehler gemacht worden. Die Frage nach vorne raus für sichere Arbeitsplätze muss immer die sein, was müssen wir heute tun?
Was wäre denn, wenn der Olle Kelenius jetzt morgen auf Sie zukommt und sagt, wir wollen die 40-Stunden-Woche, ohne dass wir mehr bezahlen?
20.000 Beschäftigte waren allein in Sindelfingen jetzt vor dem Tor und die haben gesagt, das geht so nicht, der Vorstand ist hier falsch unterwegs und die Beschäftigten, die Betriebsräte, die Vertrauensleute und die Gewerkschaften sind sich da klar, auf dem Rücken von uns wird die Transformation nicht zu meistern sein. Die Vorstände haben in den vergangenen Jahren echt Kohle gescheffelt, haben Geld an die Aktionäre ausgeschüttet. Von daher ist jetzt das Gebot der Stunde, mit uns nach Konsens zu suchen. Aber ein neuer Klassenkampf von oben kann niemals die Antwort für Baden-Württemberg sein.
Sie würden eher sozusagen die Flucht nach vorne antreten. Das heißt, Sie fordern die Arbeitgeber auf, hier zu investieren. Wie kann man sich das vorstellen, dass man in so einer Krise jetzt das, wenn ich Mercedes sehe, die nehmen jetzt Geld in die Hand in der Krise und investieren hier am Standort, obwohl dieser Standort vergleichsweise teuer ist. Also wir haben ja schon über die Kosten gesprochen. Wie soll das betriebswirtschaftlich funktionieren? Das ist mir immer ein Rätsel.
Herr Lehr, das Markenzeichen Baden-Württembergs war ja nie, bei uns ist alles billig, billig, billig. Das Erfolgsmodell war ja über viele Jahre top qualifizierte Belegschaften, gut bezahlt mit Tarifvertrag, tolle Prozesse, tolle Produkte. Wir haben uns auch als Gewerkschaften nie davor gescheut, dass wir mehr Produktivität brauchen. Warum denn nicht? Wenn die Beschäftigten was davon haben, wenn das Unternehmen davon was hat. Jetzt ist die Welt dahingehend eine andere Orden, dass wir nicht es verlernt haben, gut zu sein, aber andere Länder, andere Wettbewerber natürlich nicht geschlafen haben. Die haben aufgeholt, manche sagen, haben uns überholt. Und in dieser Situation müssen wir jetzt nach klugen Schritten und nach klugen Strategien suchen. Jetzt einfach zu sagen, runter mit den Kosten, weg mit den Arbeitsplätzen, das schafft doch keine Perspektive. Wie schaffen wir es an das baden-württembergische Erfolgsmodell, Tarifverträge, Mitbestimmung, Arbeitsplätze, Top-Produkte und moderne Prozesse anzuknüpfen? Da würde ich lieber darüber diskutieren wollen, wie wir auch die Chancen von künstlicher Intelligenz mit Industrieproduktion verbinden können, wie wir das auch mit guter sozialer Infrastruktur schaffen können. Und so wird, glaube ich, ein Schuh draus, als jetzt zu rufen, runter mit den Kosten, runter mit den Kosten.
Mhm. Ein gutes Stichwort künstliche Intelligenz, weil es geht ja darum, neue Produkte für den Markt zu schaffen. Also wir sind angeschlagen in den alten traditionsreichen Industrien, wie jetzt dem Verbrenner. Und jetzt müsste man neue suchen. Da gibt es eben sowas wie im Moment die Rüstungsindustrie. Die ist ja ganz hoch geratet. Und Green Tech, also alles, was um grüne Industrieprodukte entsteht. Das sind ja nicht nur Windräder, sondern das geht hin bis zu neuen Technologien für Abwasser. Reinigungsanlagen, da gibt es so viel, da könnten wir bestimmt Marktführer werden oder eben, wie Sie gerade sagen, dass man die Maschinen, die wir hier bauen, mit KI ausrüstet, sodass Maschinen denken können, die Daten nutzen können, die sie quasi generieren vor Ort und dass dadurch ein neues Geschäftsmodell vielleicht entsteht. Wo sind Ihre Ideen für neue Geschäftsmodelle?
Gerade in dem, was Sie eben schon aufgezählt haben, Herr Lehr. Wir können klassisch Maschinenbau, wir können die Hardware. Das zu verbinden mit künstlicher Intelligenz ist eine Herausforderung der Stunde. Sie hatten ebenso erwähnt die ganze Frage von Energieeffizienz, Materialeffizienz, alles, was man mal Umwelttechnologien drüber schreiben könnte. Auch die Medizintechnik ist eine tolle Branche zusammen mit Pharma. Da, glaube ich, können wir neue Geschäftsmodelle entwickeln, auch aus dem Aspekt bei der künstlichen Intelligenz, dass wir uns unabhängig machen müssen. Zumindest müssen wir die Abhängigkeit von den Amerikanern, glaube ich, reduzieren. Wir müssen diese Fähigkeit rund um künstliche Intelligenz selber mit unseren Geschäftsmodellen nutzen, weil so viel Nüchternheit erlaube ich mir, wenn die Amerikaner oder der amerikanische Präsident irgendwann keinen Bock mehr auf Europa hat, wird er uns den Softwarestecker ziehen. Deswegen brauchen wir da mehr Autonomie.
Also künstliche Intelligenz ist eine große Chance. Es gibt ja den Vorstoß von Lidl. Die haben ja quasi, die bauen ja eigene Rechenzentren, die bauen eine eigene Cloud. Die Idee ist aufgekommen, dass sie eben ihre Lidl-Filialen quasi mit KI ausstatten. Und bei dieser Idee haben sie, so habe ich es verstanden, eben weitergedacht und überlegt, ob wir das nicht für ganz Europa brauchen. Im Moment investieren die in Bad Reichenhall, oder? War das? Ja, sehr viel Geld, um eben Cloud-Systeme neu aufzusetzen für die KI. Denken Sie, dass wir eine Chance haben zwischen, wir könnten ja zerrieben werden zwischen USA und China, die Milliarden und Abermilliarden investieren in KI. Das passiert bei uns jetzt relativ überschaubar, aber Lidl versucht es gerade. Ist das dringend notwendig, dass wir auch hier Player brauchen, die den Wettbewerbern in den USA und China Paroli bieten können?
Natürlich können wir auf die gewaltigen Milliardensummen in den USA und in China schauen und vor Angst erstarren. Ich glaube aber, andersrum wird ein Schuh draus. Wir haben die Industriekompetenz und die mit der KI-Kompetenz zu paaren, könnte ein Erfolgsmodell für Baden-Württemberg, für Deutschland und Europa sein. Da ist der Zug noch nicht abgefahren und genau, Sie hatten es angesprochen, passiert in Heilbronn. Das finde ich unheimlich spannend und das finde ich ist etwas, was Mut macht und was wir gestalten können. Da finde ich, bewegt sich Baden-Württemberg sehr in die richtige Richtung.
Neue Geschäftsmodelle, neue Geschäftsideen brauchen die Gewerkschaften eigentlich auch neue Ideen? Müssen die auch ein Update bekommen. Also im Moment ist es ja so, dass der DGB in Baden-Württemberg 750.000 Arbeitnehmer zählt, also Gewerkschaftsmitglieder. Und die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder ist in den letzten Jahren zurückgegangen. Ebenso die Zahl der Betriebe, die tarifgebunden sind. Wie begegnen Sie dem? Wie wollen Sie da das Ruder herumreißen?
Stimmt, Gewerkschaften sind nur stark, wenn sie in den Betrieben verankert sind. Der DGB hat 750.000 Mitglieder dahingehend, dass unsere 8 Gewerkschaften diese Zahl zusammenbringen. Und klar, Demografie lässt uns nicht los. Der Trend in der Gesellschaft, dass Menschen sagen, will ich irgendwo lange Mitglied sein oder will ich das mal gucken und dann doch wieder nicht. Davon machen wir Gewerkschaften uns nicht frei, sondern damit leben wir auch. Aber nochmal, Sie hatten es richtigerweise angesprochen, wir sind tagtäglich gefordert, uns in den Betrieben zu zeigen. Wir müssen nah ran an die Menschen, an ihre Sorgen und Nöte rund um Arbeitsplatzsicherheit, aber auch die Frage von Vereinbarkeit, Familie und Beruf, Wiedereinstieg nach der Kinderzeit. Es gibt tausende Themen von Menschen, die in Betrieben arbeiten. Da müssen wir Gewerkschaften zusammen mit Betriebs- und Personalräten Partner sein. Das versuchen wir. Wir versuchen, unsere ganzen Ressourcen darauf auszurichten, nah bei den Beschäftigten zu sein. Das ist das eine. Sie hatten es angesprochen, Arbeitgeberverbände haben auch Themen. Da habe ich manchmal den Eindruck, die reden ihr Geschäftsmodell, nämlich Tarifverträge, schlecht und sagen, das ist alles so furchtbar kompliziert. Also, nutzt am besten keinen Tarifvertrag. Da wünsche ich mir auch von den Arbeitgeberverbänden, dass sie sich ihrer Verantwortung stellen und sagen, wir stehen zu Tarifverträgen, wir hören auf damit, noch irgendwelche Billigverbände zu machen, wo man Arbeitgeberverbandsleistung bekommt, aber ohne Tarifverträge, das finde ich falsch, sondern wir können dieses Land voranbringen, wenn Gewerkschaften stark sind und wenn Arbeitgeberverbände auch ihren Job machen.
Könnte die Krise sogar die Gelegenheit wieder eröffnen, dass viel mehr Menschen die Gewerkschaften suchen und dass sie sogar wieder wachsen, weil die Menschen alleine merken ja, dass sie nicht mehr stark sind. Und da gibt es ja diesen Spruch, wenn unser starker Arm es will, stehen alle Räder still. Das heißt, die Menschen könnten jetzt auch wieder die Gewerkschaften suchen in der Krise. Sehen Sie das?
Ich will es dahingehend beschreiben, wenn ich bei mir durch den Stadtteil gehe und Menschen aus der andere Eltern treffe, aus der Schule meiner Kinder, kommt das Gespräch schnell auf die Sorgen um den Arbeitsplatz, weil viele natürlich auch gestern gefragte Fachkräfte waren und heute Arbeitgeber eher mal signalisiert, willst du nicht ein Abfindungsangebot haben? Da gibt es so etwas wie eine neue Sorge, insbesondere in Stuttgart, wie geht das weiter mit mir, meinem Leben und meiner Arbeit? Ob die Menschen sofort sagen, sie treten denn der Gewerkschaft bei, das wäre gut, passiert aber nicht automatisch. Trotzdem probieren wir natürlich auch, uns anzubieten, wenn Menschen Fragen und Sorgen rund um ihren Arbeitsplatz in diesen Tagen haben. Deswegen sind Gewerkschaften ja auf der Welt, deswegen sind wir gegründet worden.
Heute Morgen bin ich zu meinem türkischen Gemüsehändler gefahren, der hat auch wunderbare Brezeln und ich hole mir da immer eine Brezel und noch einen Aufstrich, um mir es dann gemütlich zu machen im Büro. Gemütlich nicht, arbeite, aber ich trinke dann Kaffee. Der hat mir von seinen Sorgen erzählt, denn er hat gesagt, oh, dieses Jahr ist kein Urlaub drin. Und er hat dann auch gesagt, ein paar Straßen weiter, der Bäcker, der wird Ende des Monats zumachen. Hier in Stuttgart gibt es viele Unternehmen, die gerade tatsächlich zumachen, die insolvent sind. Wie nehmen Sie persönlich denn in Ihrem Alltag die Krise wahr? Passiert da vor Ihren Augen, passiert das?
Ich hatte es ja eben schon am Beispiel der anderen Eltern rund um die Schule berichtet, dass da die Fragen, ist mein Job noch sicher, vielen unter den Nägeln brennt. Das ist in Stuttgart an allen Orten zu spüren. Wir sind ja mit unserem Podcast hier überall in Baden-Württemberg zu hören. Ich muss von mir wegzukommen, wenn man in Ulm ist und Freiburg, habe ich den Eindruck, dass die Arbeitsplatzsorgen nicht ganz so ausgeprägt sind, wie sie hier in Stuttgart und dem erfolgreichen Automobilcluster waren, was lange erfolgreich war. Da hat sich jetzt der Wind gedreht, an vielen anderen Standorten nämlich durchaus noch eine andere, entspanntere Situation war, was mich ja auch freut, wenn es nicht überall schlecht geht, sondern wir auch Orte haben, wo wir mehr Optimismus haben.
Eins interessiert mich auch noch sehr. Sie sind aktuell Vorstandsvorsitzender der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg, alternierend. Also das heißt, Sie wechseln sich ab. Die Bundesregierung arbeitet ja gerade an einer Rentenreform und die großen Schritte, die da geplant sind, ist die Abschaffung der Rente mit 63. Man will das Rentenalter anheben und den Nachhaltigkeitsfaktor wiederbeleben. Das heißt im Prinzip, dass die Rentensteigerungen künftig langsamer ausfallen, also langsamer als die Lohnentwicklung. Was halten Sie ganz konkret von der Anhebung des Rentenalters? Ist das nicht sinnvoll?
Das ist überhaupt nicht sinnvoll. Schon heute sind viele Beschäftigte gesundheitlich gar nicht in der Lage, gesund das Rentenalter zu erreichen. Viele nehmen heute da schon Abschläge in Kauf. Das ist etwas, wofür ich kein Verständnis habe. Ich will es andersrum beantworten. Auch die Rente für besonders langjährig Versicherte, die gibt es gar nicht mehr mit 63, sondern die setzt später ein, ist eine Frage der Gerechtigkeit, weil viele Menschen haben mit 15, 16 eine Ausbildung angefangen zu arbeiten, und wenn die nach 45 Versicherungsjahren abschlagsfrei in Rente gehen können, halte ich das für mehr als fair. Ich glaube, dass unser Rentensystem im internationalen Vergleich nicht sonderlich luxuriös ist. Andere Länder wie Österreich, aber auch die Schweiz gehen da anders vor, und wir erleben so einen Generationenkonflikt, der uns immer wieder eingeredet wird. Aber ich glaube, es geht um ganz andere Fragen bei der Rente, nämlich wollen wir Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, ein Einkommen gewähren, dass sie in Würde leben können. Das wollen viele nicht, die sich da sozusagen unter dem Begriff der Generationengerechtigkeit aufmachen. Deswegen würde ich verkürzt sagen, die Frage der Rente ist eine Frage des politischen Willens. Wir haben diesen Willen, dass Menschen vernünftiges Rentensystem haben, dass sie gesund in Rente gehen können. Wir werden am 26. September in Stuttgart und in Freiburg genau deshalb auf die Straße gehen und zu sagen, was die Rentenkommission der Bundesregierung hier vorschlägt, ist zum Teil eine Rentenkürzung durch die Hintertür, eine erschwerte Möglichkeit, um in Rente gehen zu können. Das ist ungerecht, deswegen gehen wir am 26. September auf die Straße.
Ja, viel Erfolg dabei. Ich würde noch gerne wissen, der deutsche Sozialstaat, der wächst seit Jahren überdurchschnittlich, und zwar mehr als die Wirtschaftsleistung. Im vergangenen Jahr haben wir über 1,4 Billionen Euro Sozialausgaben gehabt. Wenn Sie abends mit Ihrer Frau zusammen sitzen und nicht die Mütze als DGB-Chef aufhaben, denken Sie manchmal, meine Güte, das läuft doch in die falsche Richtung, dass dieser Sozialstaat so ausufert?
Ich ärgere mich oft über gewaltigen Reichtum. Elon Musk ist da sozusagen etwas, woran man es konkret festmachen kann, weil das ja auch gepaart ist mit einer antidemokratischen Haltung. Aber auch in diesem Land sind die Vermögen so ungerecht verteilt, da wird so viel leistungsloses Einkommen vererbt. Darüber rege ich mich auf, und über Ihre Zahlen zum ausufernden Sozialstaat, da müssen wir nochmal genauer hinschauen. Ich weiß, dass der Sozialstaat gemessen an der Wirtschaftsleistung relativ konstant daherkommt. Von daher besorgt mich das gar nicht. Ich will einen guten Sozialstaat haben. Die Rechte, die die Beschäftigten haben, sind hart verdient. Das werden wir verteidigen. Und wir müssen über die großen, ungerecht verteilten Vermögen in diesem Land reden.
Herr Burmeister, wir sind am Ende. Es hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass Sie da waren. Und ich hoffe, dass Sie nicht das letzte Mal da waren. Sie haben selber einen Podcast, glaube ich.
Der DGB hat auch einen Podcast. Da können Sie ja mal vorbeikommen, Herr Lea.
Ja, gerne.
Und dann reden wir über die Arbeitsbedingungen von Journalisten. Sie haben ja auch eine spannende Branche.
Ja, auch die sind beim Staatsanzeiger sehr gut, weil wir sind am Durchstarten, glaube ich. Macht viel Freude hier, und wir haben ein gutes Team. Ja, aber am Ende sind wir. Das war die heutige Ausgabe von Doppelspitze, dem Podcast des Staatsanzeigers. Wir bedanken uns bei Ihnen, Herr Burmeister, ganz herzlich, dass Sie da waren. auch für die offenen Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine Empfehlung oder eine kurze Bewertung. Alle weiteren Folgen finden Sie wie immer auf staatsanzeiger.de oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Damit verabschiede ich mich. Bleiben Sie informiert, bleiben Sie neugierig. Lesen Sie den Staatsanzeiger. Bis zur nächsten Doppelspitze, Ihr Wolfgang Leer.